Krisenwirtschaft. Die Liste der kognitiven Verzerrungen, die Verhaltenspsychologen und ihresgleichen in den letzten 50 Jahren identifiziert haben, erscheint, ähnlich wie der Newsfeed in den sozialen Medien, endlos. Und jede einzelne davon wirkt sich auf unsere Wahrnehmung des Klimawandels aus. Eine Bedrohung, die so akut und unmittelbar ist wie ein herannahendes Raubtier, von uns aber immer wie unter einer Glasglocke betrachtet wird. Da ist als allererstes der Ankereffekt, der erklärt, wie sich unsere Vorstellungen an vorgegebenen Richtwerten orientieren, selbst wenn sie wenig repräsentativ sind. Es reichen schon ein oder zwei davon. Im Fall der Erderwärmung ist das die Welt, wie wir sie heute kennen, mit ihren beruhigend gemäßigten Temperaturen. Außerdem gibt es den Ambiguitätseffekt, der besagt, dass die meisten Menschen so ungern mit Unwissenheit konfrontiert werden, dass sie lieber ein schlechteres Ergebnis akzeptieren, als sich dieser zu stellen. Theoretisch sollte der noch offene Ausgang des Klimawandels ein Argument dafür sein, aktiv zu werden. Ein Großteil des weiteren Verlaufs hängt vom Verhalten der Menschen ab, was im Grunde eine recht konkrete Aufforderung zum Handeln darstellt, die wir aber stattdessen als entmutigende Ungewissheit verstehen. Dann ist da das anthropozentrische Denken, das dafür sorgt, dass wir unser Weltbild aus unserer eigenen Erfahrung heraus entwickeln. Ein Reflex, den einige besonders unbarmherzige Umweltschützer als Überlegenheitsanspruch des Menschen verspotten und der sich sicherlich auf unsere Fähigkeit auswirkt, wirklich existenzielle Gefahren für unsere Spezies zu erkennen. Ein Manko, über das sich viele Klimaforscher lustig machen. Die Erde wird den Klimawandel überstehen, sagen sie, aber die Menschen vielleicht nicht. Ein weiterer Faktor ist die Automationsverzerrung. Unsere Vorliebe für Algorithmen und andere Formen nichtmenschlicher Entscheidungsmethoden, der auch unsere seit Generationen bestehende Überzeugung zuzuschreiben ist, die Kräfte des Marktes bildeten eine unfehlbare oder zumindest unschlagbare, übergeordnete Instanz. Im Fall des Klimawandels ergibt sich daraus der Glaube, dass die Märkte, wären sie nicht von Regulierungen oder Auflagen beschränkt, das Problem der Erderwärmung genauso selbstverständlich lösen würden, so wie das ja auch schon bei der Luftverschmutzung, der Ungleichheit, der Ungerechtigkeit und jeglichen Konflikten geklappt hatte. Das sind alles Verzerrungen aus dem Band mit dem Buchstaben A. Und auch nur eine Auswahl daraus. Zu den schädlichsten Effekten, die sich in weiteren Bänden der Enzyklopädie der Verhaltensökonomie finden, zählen der Zuschauereffekt, unsere Neigung dazu, darauf zu warten, dass jemand anderes handelt, statt selbst etwas zu tun, die Bestätigungstendenz, die uns dazu verleitet, Belege für das zu suchen, was wir ohnehin schon für wahr halten, etwa die Garantie, dass das menschliche Leben weiter bestehen wird, statt die Mühen des Umdenkens auf uns zu nehmen, die Standardtreue oder die Tendenz, eine vorgegebene Option den Alternativen vorzuziehen, die damit verwandte Status-Quo-Verzerrung, die dafür sorgt, dass wir die Dinge lieber so beibehalten, wie sie sind, auch in negativen Situationen, und der Endowment-Effekt. Der Instinkt, für das Aufgeben einer Sache in unserem Besitz mehr zu verlangen, als sie uns eigentlich wert ist oder wir dafür bezahlt haben. Wir leiden an einer Kontrollillusion, meinen die Verhaltensökonomen, und auch an Selbstüberschätzung und einer Optimismusverzerrung. Dazu kommt auch eine Pessimismusverzerrung, die den Optimismus aber nicht ausgleicht. Stattdessen verleitet sie uns dazu, Herausforderungen als ausgemachte Niederlagen zu betrachten und Warnungen, vielleicht besonders in Bezug auf den Klimawandel, als Unkenrufe. Das Gegenteil einer kognitiven Verzerrung ist mit anderen Worten also nicht klares Denken, sondern eine andere kognitive Verzerrung. Wir sehen alles immer durch eine Linse des Selbstbetrugs. Viele dieser Punkte mögen sich so logisch und vertraut anfühlen wie Lebensweisheiten, die in einen Fachausdruck gepresst wurden, was in manchen Fällen auch zutrifft. Die Verhaltensökonomie ist insofern ein ungewöhnliches, querdenkerisches Fach, weil sie Überzeugungen auf den Kopf stellt, nämlich den Glauben an den absolut rational handelnden Menschen, an die vielleicht nur ihre Befürworter je so richtig geglaubt haben und selbst die womöglich nur in den ersten Jahren des Wirtschaftsstudiums. Doch insgesamt betrachtet handelt es sich bei diesen Überlegungen nicht nur um eine neue Sichtweise auf die bestehende Wirtschaftswissenschaft. Sie stehen in einem tiefgreifenden Widerspruch zur zentralen Grundthese der Ursprungsdisziplin, zum gesamten rationalistischen Selbstbild des modernen Westens, das, und das kann nur ein Zufall sein, in der frühen Phase der Industrialisierung in den Universitäten entstand. Die Verhaltensökonomik zeigt, dass die menschliche Vernunft im Grunde ein merkwürdiges Flickwerk ist, selbstbezogen und widersinnig. Merkwürdig effektiv in manchen Hinsichten und unfassbar unfähig in anderen. Schadhaft, fehlgeleitet und ramponiert. Wie haben wir es nur geschafft, einen Menschen auf den Mond zu befördern? Dass der Klimawandel genau zu der Zeit, in der die Allgemeinheit das Vertrauen in das Fachwissen verliert, Fachwissen und den Glauben daran erfordert, gehört zu den ironischen Winkelzügen der Geschichte. Es ist hingegen kein Kuriosum und auch kein Zufall und keine Anomalie, dass beim Klimawandel jede einzelne dieser Verzerrungen greift. Es zeigt nur, wie groß das Thema ist und wie viele Bereiche unseres Lebens es berührt. Nämlich so gut wie jeden. Ebenfalls auf die Liste der verzerrenden Faktoren gehört die Größe. Das Ausmaß der Bedrohung durch den Klimawandel ist so gewaltig, dass wir reflexartig den Blick davon abwenden, wie beim Blick in die Sonne. Größe als Ausrede für Untätigkeit ist ein Ansatz, der wohl jedem vertraut ist, der schon einmal einen jungen Studenten über den Kapitalismus hat reden hören. Die Dimension des Problems, sein allumfassendes Wesen, der vermeintliche Mangel an existierenden Alternativen und die Verlockungen der kurzzeitigen Vorteile. Das sind die Bausteine der seit Jahrzehnten unterschwellig geführten Argumentation gegen die immer unzufriedenere, gebildete Mittelschicht des wohlhabenden Westens, die auf einem anderen Planeten vielleicht die intellektuelle Avantgarde einer Bewegung gegen den ausufernden Finanzkapitalismus und die unregulierten Märkte gebildet hätte. Es ist leichter, sich das Ende der Welt vorzustellen, als ein Ende des Kapitalismus, postulierte der Literaturkritiker Frederick Jameson und schrieb diese Formulierung ganz bescheiden jemandem zu, der es einst gesagt hätte. Dieser jemand würde heute vielleicht sagen, warum dazwischen wählen? Wenn es um Autoritäten und Verantwortung geht, lassen wir uns oft von der Größe und dem Blickwinkel verunsichern. Wir sind unfähig zu erkennen, welche Matroschka-Puppe sich in welcher verbirgt und in wessen Regal das Ganze zur Schau gestellt ist. Große Dinge sorgen dafür, dass wir uns klein fühlen oder eher machtlos, auch wenn wir offiziell alles in der Hand haben. In der Moderne kommt außerdem die damit verwandte Tendenz hinzu, ausladende, von Menschen angelegte Systeme wie das Internet oder die Wirtschaft für unangreifbarer, sogar für uneingreifbarer zu halten als natürliche Systeme wie das Klima, das uns umgibt. Deshalb kann es uns undurchführbarer erscheinen, den Kapitalismus so zu reformieren, dass er es nicht belohnt, fossile Brennstoffe zu nutzen, als Schwefel in die Atmosphäre zu pusten, um den Himmel rot zu färben und die Erde um 1 oder 2 Grad abzukühlen. Manchen Menschen erscheint es schwieriger, die Billionensubventionen für fossile Brennstoffe abzuschaffen, als überall auf der Erde Kohlendioxid aus der Luft zu saugen. Das ist eine Art Frankenstein-Problem und mit den weit verbreiteten Ängsten vor künstlicher Intelligenz verwandt. Wir haben mehr Angst vor den Monstern, die wir erschaffen, als vor denen, die wir erben. Wenn wir in einem klimatisierten Zimmer vor einem Computer sitzen und die Artikel im Wissenschaftsteil der Zeitung lesen, haben wir unsinnigerweise das Gefühl, die Ökosysteme der Natur zu beherrschen. Wir meinen, wir seien doch wohl in der Lage, den schwindenden Bestand einer bedrohten Tierart zu schützen und ihren Lebensraum zu bewahren, wenn wir es denn wollen. Und die ausreichend großen Wasservorräte angemessen zuzuteilen, statt zuzusehen, wie sie auf dem Weg zu den durstigen Mündern irgendwo versickern. Auch hier, wenn wir es denn wollen. Ein solches Gefühl haben wir in Bezug auf das Internet nicht. Es erscheint uns unbeherrschbar, obwohl wir es selbst entwickelt und aufgebaut haben. Und das vor gar nicht allzu langer Zeit. Und noch viel weniger in Bezug auf die Erderwärmung, die wir täglich, minütlich durch unsere Taten verschlimmern. Die gefühlte Größe der kapitalistischen Marktwirtschaft wird von ihren Kritikern seit mindestens einer Generation als Hindernis angeführt, seit selbst diejenigen, die deren Probleme erkannten, zu dem Schluss kamen, sie könnte too big to fail sein. Zu groß, um zu scheitern. Heute, da wir immer noch die langen Schatten der Finanzkrise erleben und sehen, wie die dunklen Wolken der Erderwärmung so langsam am Horizont aufziehen, sind wir davon nicht mehr ganz so überzeugt. Und dennoch neigen wir dazu, das Klima als einen Teil des Kapitalismus zu betrachten oder als etwas, das davon beherrscht wird. Vielleicht auch, weil wir sehen, wie gut sich die Ansichten über den Klimawandel in die bestehenden und vertrauten Ansichten über den Kapitalismus fügen. Von umsturzwütigen Linken über naiv optimistische und voreingenommene Technologiefans bis hin zu auf den eigenen Gewinn fixierten, kleptokratischen Wachstum ist alles, was zählt, Konservativen. Dabei gefährdet das Klima den Kapitalismus.